Gemischte Gefühle, hat jemand so definiert, ist, wenn einem ein Stein vom Herzen auf die Füße fällt. Oder ein Wechselbad der Gefühle konnte man auch erleben beim Spiel Deutschland gegen die Türkei. Entscheidendes Tor in der letzten Sekunde. Schwanken zwischen Panik, Hoffnung, Erleichterung, Unsicherheit über die Zukunft. Die Jünger haben auch so ein Wechselbad der Gefühle erlebt. In dem Text, den wir gerade gehört haben, da sagte Jesus, er geht weg, sie bleiben alleine zurück, wissen den Weg nicht. Er sagt, ihr kennt den Weg, weil ihr mich kennt. Sie sind am Grübeln noch, was das jetzt bedeutet. Und dann spricht Jesus noch von einer ganz gewaltigen Berufung. Wir können jetzt den Beamer anschalten. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wahrlich oder Amen, das sagt Jesus immer, wenn etwas ganz Wichtiges kommt und er betonen will, dass das ganz sicher ist, ganz fest steht. Also was ich sage, das ist wirklich wahr. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wenn ihr wissen wollt, wie das ist, wenn man in ein Wespennest sticht und ihr möchtet das nicht mit richtigen Wespen ausprobieren, dann könnt ihr auch einfach in einer Runde von Theologen fragen, was die größeren Werke sind. Da geht dann ein Gesummel los in vielen Tonlagen von nachdenklich bis aggressiv und einer versucht, den anderen zu übertönen. Eine Meinung, die ich in vielen Büchern gelesen habe, ist, es geht darum, Jesus ist gekommen, um das ewige Leben zu bringen. Nun, also sein Tod am Kreuz, das kann natürlich kein Mensch nachmachen und das war ein für alle Mal. Aber dann hat Jesus ja auch das verkündigt. Und das können die Nachfolger Jesu auch. Menschen zur Umkehr zu Gott rufen, missionieren, evangelisieren. Und Jesus sagt ja dann als Begründung, denn ich gehe zum Vater. Und damals, als er noch auf dieser Erde war, konnte er nur an einer Stelle gleichzeitig sein und predigen, höchstens vor ein paar tausend Menschen. Und heute können an diesem Morgen alleine parallel Hunderttausende von Predigten gleichzeitig gehalten werden auf der ganzen Welt. Und Millionen Menschen können das Evangelium hören, mal von den technischen Hilfsmitteln, die wir heute haben, ganz abgesehen. Und das haben auch schon diese Jünger gewaltig erlebt. Hier sind sie noch ein kleines Häuflein, das zagend fragt, zeig uns den Weg und zeig uns den Vater. Und nur einige Wochen später wird Petrus schon vor 3000 Leuten predigen und dann später vor noch mehr Menschen. Und eine Generation später wird das Evangelium schon das ganze Römische Reich erreicht haben, während es zu Jesu Lebzeiten eben nur da, wo er gerade in Galiläa oder Judäa war, gehört werden konnte. Allerdings muss ich sagen, ich finde, dass diese Erklärung für die Werke und die größeren Werke nicht alles abdeckt, was in diesem Text gesagt wird. Denn kurz vorher, in Vers 11, sagte Jesus ja, glaubt mir, dass ich beim Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Das heißt, die Werke sind nicht der Glaube, sondern etwas, was auf Jesus hinweist. In Kapitel 10, 4 Kapitel weiter vorne, sagt Jesus dreimal zu der großen Volksmenge, wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, dann glaubt doch meinen Werken, denn ihr seht doch, an meinen Werken könnt ihr sehen, dass ich von Gott bin und dass ich zu Gott gehöre und dass Gott durch mich handelt. Also sind die Werke etwas Sichtbares und sie sind Belege, die Jesus von Gott sind, dass Jesus von Gott ist. Es müssen also die Zeichen und Wunder sein, die Jesus getan hat. Und gut, jetzt könnte man noch lange überlegen, vergleichen, waren jetzt die Wunder in der Apostelgeschichte größer als in den Evangelien? Ich will das jetzt mal offen lassen, denn es wird noch herausfordernder. Jesus spricht nicht nur hier zu den Jüngern, sondern er sagt ganz allgemein, wer an mich glaubt. Also er sagt nicht ihr, dass man es auf die Jünger, auf die erste Generation alleine beziehen könnte. Er sagt auch nicht einfach, meine Nachfolger, wie in Markus 16, da ist allgemein im Plural, in der Mehrzahl von den Nachfolgern die Rede, das kann man dann auf die Gemeinde als Ganzes beziehen. Hier spricht er in der Einzahl, wer an mich glaubt. Das heißt, das gilt auch für mich, für uns, für jeden von euch heute. Und das Interessante und vielleicht auch Beruhigende ist, dass es nicht ein Befehl ist, also bemüht euch größere Werke oder erstmal dieselben Werke zu tun, sondern es ist eine Feststellung. Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun. Das heißt, egal wie das jetzt genau gemeint ist, wir haben noch viel zu erwarten und Gott hat noch Großes mit uns vor und wir können einfach gespannt sein. Die Grundlage für das alles ist der Glaube. Und Glaube in der Bibel ist nicht nur etwas für wahr halten, dass man eine bestimmte Meinung vertritt, sondern das ist was sehr Aktives. Das schließt das ganze Leben mit ein und Glaube bleibt nie ohne Auswirkungen. Ich hatte in meiner Kindheit eine Nachbarin, die glaubte an Holzbürsten. Die glaubte, dass Holzbürsten so ziemlich die Lösung für alle ihre Probleme sind. Also erstmal für die gesundheitlichen. Sie hat sich jeden Morgen erst und später dann mehrmals täglich in einer ganz bestimmten Reihenfolge gebürstet, also immer zum Herz hin und so. Das war alles sehr gut durchdacht. Und dadurch, das hat die Durchblutung gefördert, sie wurde gelenkiger und dadurch ruhiger, hatte nicht mehr so viel Angst vor Hunden und sie war ganz begeistert und hat das allen Leuten erzählt und mir noch gesagt, dass ich das meinem Fahrlehrer erzählen soll, weil der Rückenschmerzen hat und so. Und die hat jetzt nicht groß drüber nachgedacht, ja Mensch, wenn ich jetzt Holzbürsten gut finde, was muss ich dann machen, damit das, sondern das war ganz selbstverständlich. Sie hat das erlebt, sie war begeistert davon und hat das weitererzählt. Glaube, wenn er echt ist, hat Auswirkungen. Die müssen nicht immer so offensichtlich sein wie bei ihr. Bei Abraham zum Beispiel, der ein großer Glaubensheld ist, zeigte sich das darin, dass er jahrelang still gewartet hat. Aber Glaube zeigt sich auch darin, dass man die Anweisungen oder denen man glaubt, befolgt oder auf Warnungen reagiert, wenn man sie denn glaubt. Man kann das sehr schön auf deutschen Autobahnen studieren. Da gibt es die Richtgeschwindigkeit 130. Da glaubt eigentlich keiner, dass die ernst gemeint ist. Dann auf der A2 oder auch an anderen Stellen gibt es so elektronische Leitsysteme, wo dann immer elektronisch verschiedene Zahlen aufleuchten, wie schnell man fahren darf, mal 100, mal 140, mal 80. Damit sollen dann Staus vermieden werden und manche Leute glauben, dass das eine richtige Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Andere glauben, das kann nicht kontrolliert werden. Folglich ist es auch nicht ernst gemeint und fahren dann doch schneller und wundern sich dann, wenn es Staus und Unfälle gibt. Und dann gibt's manchmal Schilder, die feststehen und wo man deswegen auch gut kontrollieren kann, ob die Leute sich dran halten. Und wo noch ein Zusatzschild drunter steht, Radarkontrolle. Und da glauben irgendwie alle, dass das ernst gemeint ist und fahren dann auch tatsächlich langsamer. Und wieder ein Glaube, der Auswirkungen hat, ohne dass die Leute da groß drüber nachdenken und lange Pläne machen, wie sie ihren Glauben in die Praxis umsetzen, sondern das passiert dann ganz automatisch. Der tritt auf die Bremse bei dem Schild Radarkontrolle. Nun, zurück zu den Werken Jesu. Hinausgehen im Auftrag Gottes und er hat uns Mittel gegeben, wie wir das umsetzen können. Das Mittel, um die Taten Jesu zu tun, ist das Gebet im Namen Jesu. Das Gebet im Namen Jesu ist keine Zauberformel, nicht so ein paar magische Wörter, wenn man die hinten ans Gebet setzt, dann bekommt das mehr Kraft, sondern das heißt, dass wir stellvertretend für Jesus etwas erbitten. Also so, wenn ein Richter eben ein Urteil spricht im Namen des Volkes oder wenn ein Polizist jemanden festnimmt im Namen des Gesetzes, dann will er damit zum Ausdruck bringen, dass er in einer der Autorität von jemand Höherem handelt jetzt. Wenn wir im Namen Jesu beten, dann bestehen uns unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung. So wie vielleicht ein Verhandlungsführer von einer Firma eben nicht nur sein eigenes Bankkonto zur Verfügung hat, sondern das Geld der Firma, für die er steht, wenn er da die Verhandlung führt, oder ein Botschafter von einem Land eben die Macht, das Geld, die Stärke, die Ressourcen seines Landes hinter sich hat. So haben wir die Ressourcen Gottes zur Verfügung. Allerdings sind die Zwecke gebunden. Also es ist jetzt nicht für, dass wir zu unserem irgendwas, was uns einfällt, das dann herzaubern können sozusagen, wenn wir nur die richtigen Gebete sprechen, sondern Gott ist wie ein Vater, der sein Kind Brötchen holen gibt und schickt und ihm dann das abgezählte Geld mitgibt. Nur dass unser himmlischer Vater uns eben nicht nur Brötchen holen schickt, sondern eben auch manchmal Autos, Grundstücke, was weiß ich, was gerade nötig ist, um sein Reich zu bauen und um seinen Willen zu erfüllen. Und das ist eben das Tolle, dass wir uns beim Beten auf die Verheißung Gottes berufen können, dass ich nicht warten muss, bis ich heilig genug bin, denn dann würde das nie was werden, sondern dass ich einfach beten kann und sagen, ja Herr, das ist eine große Sache, aber ich bete das, weil es um dein Reich geht, darum geht, die Werke Jesu zu tun und weil du es zugesagt hast, weil du es versprochen hast und du ein zuverlässiger Gott bist. Nun weiß man manchmal nicht, wofür man beten soll und in welche Richtung das gehen soll. Wenn man im Nebel die Orientierung verliert, ist es zum Beispiel hilfreich, einen Kompass zu haben. Und so einen Kompass haben wir hier auch im Text, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn oder damit die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird, in einer anderen Übersetzung. Sowohl, dass die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird und auch, dass er Lob und Ehre bekommt. Das ist alles in diesem Begriff Verherrlichen eingeschlossen. Denn wenn er unsere Gebete erhört und da erstaunliche Sachen passieren, dann wird er gelobt und gepriesen, er wird verherrlicht dadurch. Andererseits, wenn wir in seinem Namen für ihn und weil er es uns gesagt hat, Sachen angehen und die misslingen, dann kann es eben auch sein, dass die ihm angelastet werden und nicht nur uns. Und deswegen hat er halt ein Interesse, uns richtig zu führen und die Gebete zu erhören. Und deswegen ist es wichtig, dass es uns in unseren Gebeten um Gottes Ehre geht. Und wenn uns in unseren Gebeten um Gottes Ehre geht, dann stimmen sie mit dem Willen Gottes überein. Das heißt, dann beten wir auch im Namen Jesu, weil das etwas ist, was Jesus auch beten würde, wenn er jetzt auf Erden wäre. Und deswegen kann Jesus in Vers 14 das nochmal sagen, was er gerade schon mal gesagt hat: Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Diese zentrale Verheißung sagt er zweimal hintereinander, weil das so wichtig ist und so wichtig ist, dass wir das behalten und wissen. Deswegen ist es sehr gut, das Gebetsleben zu fördern. Und bei jedem hakt es da woanders. Ich bin eigentlich großer Handwerker, aber ich dachte, wenn Martin seinen Malerpinsel mitbringt, dann muss ich auch mein Universalwerkzeug vorführen. Wie gesagt, ob jetzt Fahrrad, Fernseher, so ein Hammer ist, wenn man kein großer Handwerker ist, das Universalwerkzeug. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es auch noch andere gibt. Und so gibt es auch viele praktische Tipps fürs geistliche Leben, wo man nicht sagen kann, das gilt jetzt für alle Fälle und der hat da was erlebt und deswegen muss ich das nachmachen, sondern es gibt praktische Erfahrungen, was andere Christen gemacht haben und da muss dann jeder sehen, was für seine Situation passt. Zum Beispiel ein Werkzeug könnte sein, sich feste Gebetszeiten einzurichten. Damit stellt man erstens ein Mindestmaß an Gebet sicher und meine Erfahrung ist auch, dass ich dann eher im Laufe des Tages auch noch spontan bete und so, wenn ich sowieso eben im Gebet ja schon stehe oder den Tag mit Gebet angefangen habe. Und da ist es wichtig, dass man oder zumindest hilfreich. Die Erfahrung lehrt uns, dass es gut ist, nicht zu groß einzusteigen. Also die nehmen sich jetzt vor, ich wünsche mir jetzt Erweckung und ab morgen bete ich jede Morgen eine Stunde und am ersten Tag macht's noch Spaß, am zweiten ist man noch tapfer und ab dem dritten ist es vorbei. Deswegen ist es besser, wenn man vielleicht ein bisschen kleiner einsteigt. So was ganz Kleines, was für einen selber passt, und damit kommt man dann wirklich weiter, weil das auf die eigene Situation passt. Also 3 Minuten oder einen Satz oder irgendwas, was man dann eben auch wirklich regelmäßig durchzieht. Für jemand anders könnte ein ganz anderes Werkzeug vielleicht hilfreich sein, dass er zum Beispiel sagt, ich trainiere jetzt auf Schritt und Tritt zu beten, alle möglichen Sachen, die mir am Tag begegnen, zu einem Gebet zu machen. Wenn man durch die Straßen geht, im Straßenverkehr, man ist angenervt, dass man eben dann nicht nur in seinem Ärger verharrt, sondern irgendwie ein Gebet rausmacht. Oder, weiß nicht, ich sehe vielleicht eine Reklame für Hoffmanns Gardinenstärke und ich kenne jemanden, der Hoffmann heißt, und dann bete ich mal kurz, segne die oder was gerade mir einfällt, oder je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Da haben auch schon viele Leute gute Erfahrungen mitgemacht. Ein ganz anderes Werkzeug, das sich gut mit den festen Gebetszeiten kombinieren lässt, wäre die Gebetsliste, dass man sich aufschreibt, für wen man betet und welche Anliegen, damit man dann auch immer wieder drauf zurückkommt, besonders wenn man auch jemanden versprochen hat, dafür zu beten. Und sehr hilfreich ist es auch, wenn man konkret betet. Also nicht nur, ja, Herr, segne alle netten Menschen in der Welt, sondern wirklich so und so hat eine Prüfung und so braucht einen Job und unsere Gemeinde plant diese Sache oder wir brauchen neue Räume oder ich weiß nicht was, dass man konkret betet, denn das ist so ein bisschen wie beim Bogenschießen, wenn man auf nichts zielt, dann trifft man auch nichts. Und andererseits kann man dann auch besser danken und wird auch mehr ermutigt, denn wenn man nur pauschal für Segen in der ganzen Welt betet, dann kann es sein, dass Gott Mengen von Segen ausgießt und ich merke das gar nicht. Aber wenn ich für irgendeine konkrete Kleinigkeit bete, und das passiert, dann merke ich, dass Gott meine Gebete erhört hat und werde ermutigt und kann ihm auch dafür danken. Und etwas anderes, was Jesus im Matthäusevangelium gesagt hat, ist, dass wir nicht unnötige Worte machen sollen, oder jemand anders hat so ausgedrückt, Gebete werden nach dem Gewicht gemessen und nicht nach der Länge. Und ich denke, dass das für Predigten auch gilt, und deswegen sage ich jetzt Amen.